Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Vaters, des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Stellt euch vor, da wird jemand verklagt, hier in Osnabrück am Gericht. Heute ist die Hanna, unsere Studentin, Jurastudentin, nicht da, dann bin ich ganz froh, weil ich heute ein Thema habe, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich die richtigen Begriffe verwende. Anna, wenn du das dann hörst später, kannst du mich dann schonend darauf hinweisen. Aber stellt euch vor, hier wird jemand verklagt. Das Gericht stellt dreimal hintereinander fest. Ja, es wird sogar nochmal von einer weiteren Instanz, gerichtlichen Instanz bestätigt, dass der Angeklagte ohne Schuld ist. Und dann wird er dennoch zum Tode verurteilt. Höchststrafe. Und zur gleichen Zeit, quasi als Austausch, wird einer freigelassen, der genau der Verbrechen schuldig geworden ist, für die der andere unschuldig verurteilt wurde. Was würde wohl hier in unserer Stadt passieren? Da gäbe es doch sicherlich einen Aufschrei in der Gesellschaft, in den Medien und in den Parteien. Aber genau so lief es im Prozess um Jesus. Dreimal hat der höchste Richter der Provinz Judäa, Pontius Pilatus, Jesu Unschuld festgestellt und ihn dann doch anschließend zum Tode verurteilt. Und dafür hat er einen Verbrecher und Unruhestifter freigelassen. Nur eines gab es nicht, einen Aufschrei des Protestes. Das Volk und die Führer damals, die schrien zwar, aber sie schrien nach der Kreuzigung Jesu und nicht nach seiner Freilassung. Und ich möchte uns jetzt den Text dazu vorlesen. Lukas berichtet uns das in seinem Evangelium im 23. Kapitel, die ersten 25 Verse. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den Hohepriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk damit auf, damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel. Er aber antwortete ihm nichts. Die Hohepriester aber und Schriftgelehrte standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren wegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem! Gib uns Barabbas los! Der war wegen eines Aufruhrs in der Stadt, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten, aber Jesus übergab er ihren Willen. Die Priester und Schriftgelehrten, die Jesus hier vor Pilatus schleppen, die haben ja das Urteil schon über ihn gefällt. Aber sie durften ihn nicht kreuzigen. Ja, sie wollten die Höchststrafe für ihn, Kreuzigung. Das durften nur die Römer. Also schleppten sie Jesus vor den römischen Statthalter Pilatus und verklagten ihn dort. Und das erste ist die Anklage, dann hören wir immer wieder den Richterspruch von Pilatus und dann wird das Urteil gefällt. Das sind unsere drei Punkte, die wir uns heute Morgen anschauen wollen. Anklage, Richterspruch, Verurteilung. Die Anklage finden wir im Vers 2. Und die Anklage, die musste an das römische Gesetz angepasst werden, damit es auch mit der Verurteilung klappte. Jesus wurde deshalb als Revolutionär, als gefährlicher Revolutionär angeklagt. Er ist ein Gegner des Kaiserreiches. Und das machten sie jetzt mit drei Punkten deutlich. Die erste Anklage lautete, er hetzt das Volk auf. Und wenn man das Wort dort anschaut, wenn man das wörtlich übersetzt, kann man es noch besser sagen, er leitet es in die Irre. Und was das Interessante an diesem Wort ist, das ist, dass Jesus dasselbe Wort verwendet für das Volk. Lukas Kapitel 9, Vers 41 steht, als Jesus vom Berg der Verklärung runterkam und sie ihm diesen kranken Jungen brachten, da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes oder wörtlich irregeleitetes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Also das Volk war in der Irre tatsächlich, aber Jesus war nicht der, der es in die Irre führte, sondern Jesus wollte es zurückführen zu Gott, wollte es auf den rechten Weg führen, wollte es zur Buße führen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus hier anklagten, das waren die, die tatsächlich das Volk in die Irre führten. Jesus hält eine sehr straffe Strafrede gegen sie und sagt unter anderem, weh euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hineingehen wollen. Die zweite Anklage lautet, er verbietet Steuern zu zahlen. Und diese Anklage ist sehr schlau. Wenn das Volk sich weigert, Steuern zu zahlen, dann ist das nicht nur ein Problem für Rom, nicht nur für den Kaiser, sondern ganz konkret für Pilatus. Denn er war dafür zuständig, die Steuern hier in der Provinz Judäa einzusammeln. Aber was haben wir ein paar Kapitel vorher gehört? Was hat Jesus ein paar Tage vorher öffentlich im Tempel verkündet? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Zahlt Steuern. Also auch eine Anklage, die nicht stimmt. Und die dritte Anklage lautet, Jesus spricht, dass er Christus ein König sei. Diese Anklage ist wahr. Er ist ein König, denn er sagt ja von sich, er ist der Gesalbte, er ist der Messias. Und der Messias, das ist der Königstitel in Jerusalem, in Israel. Aber so wie es die Juden hier interpretieren vor Pilatus, war es dennoch eine Lüge. Denn er ist kein weltlicher revolutionärer Gegenkönig, sondern er hat eine ganz andere Art des Königtums. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt heute Morgen, zum Richterspruch. Und der Richterspruch lautet, Jesus ist unschuldig. Dreimal stellt Pilatus fest, Jesus ist unschuldig. Nun, wie kam Pilatus dazu? Die einzige Anklage, die ihn hier interessiert, das ist die dritte, die tatsächlich stimmt, nämlich, dass er ein König ist. Und er fragt jetzt Jesus selbst, stimmt das? Was bist du für ein König? Bist du wirklich der König der Juden? Und danach stellt er fest, ja, ich finde keine Schuld an ihm. Also er muss irgendwie festgestellt haben, ja, dieses Königsamt, was er hat, Das ist keine wirkliche Gefahr für uns. Das ist nichts, was gegen das Gesetz widerstößt. Wir haben beim Evangelisten Johannes dieses Gespräch zwischen den beiden ein bisschen ausführlicher und ich lese uns das mal vor. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werde. Wäre ich ein König, so wie die Könige dieser Welt, natürlich würden wir zu den Waffen greifen. Natürlich wären wir Revolutionäre, Terroristen. Anders würde es ja nicht gehen. Aber pass auf, ich bin nun mal nicht ein König dieser Welt. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höre meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Und genau dasselbe schreibt uns Lukas hier, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Die Reaktion, Vers 5, sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Und das war eine Provokation. Sie wollten Pilatus jetzt deutlich machen, hör mal, weißt du, wo der herkommt? Aus Galiläa, aus dem Norden, da, wo alle Revolutionäre der letzten Zeit herkommen. Dort, wo dieses Gebiet ist, wo die Leute immer wieder Schlunk machen und immer wieder Revolutionen gestartet werden. Dort kommt er her und ist jetzt bis hierher gekommen. Und er bringt das ganze Land in Unruhe. Also, Pilatus, besser du hörst auf uns und sorgst dafür, dass dieser Mann wegkommt. Aber etwas anderes geschieht. Pilatus ist ja schlau, der hat natürlich die Juden durchblickt. Und er hört, aha, er kommt aus Galiläa. Nun gut, es ist ein innerjüdisches Problem, das mit diesem Jesus. Es geht eigentlich überhaupt nicht ihn und das Römische Reich an. Aber irgendwie hat es doch mit der Beziehung zwischen den Juden und Rom zu tun. Zwischen den Führern hier, dem Hohen Rat, die in gewisser Weise auch Bevollmächtigung hatten in Jerusalem und ihm, seiner Stelle. Und jetzt saß Pilatus zwischen den Stühlen. Einerseits das römische Recht, wo er verantwortlich war, das durchzusetzen. Und das römische Recht war berühmt dafür, dass es eben ein gutes Recht war, dass keiner einfach so dahingerichtet werden konnte. Aber auf der anderen Seite war der Hohe Rat, war das Volk, die damit drohten, eben einen Volksaufstand zu machen. Nicht wegen Jesus, nicht durch Jesus verursacht, sondern eben durch den Hohen Rat verursacht, weil Jesus nicht wegkommt. Nun, was macht Pilatus jetzt? Irgendwie hier aus der Verantwortung rauskommen, das ist doch das Geschickteste, oder? Es hat nichts wirklich was mit ihm zu tun, also will er sich auch nicht die Hände schmutzig machen. Okay, da kommt er aus Galiläa, Moment mal, Herodes ist der König in Galiläa. Herodes ist angesichts des Passafestes gerade in der Stadt. Der Palast von Herodes ist gar nicht weit weg. Schickt man ihn doch zu ihm rüber. Und noch was, Herodes wollte ja Jesus gerne sehen. Ich weiß nicht, ob das Pilatus wusste, aber was Pilatus wusste, war, dass das Verhältnis zwischen ihm und Herodes sehr angespannt war. Pilatus war über Herodes gesetzt. Er war, stand in der Rangfolge über ihm. Und das hat er Herodes an mehreren Stellen spüren lassen. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was er alles gemacht hat, aber das Verhältnis war sehr angespannt zwischen ihm und Herodes, auch zwischen Pilatus und den Hohepriestern. Ja, ist doch jetzt eine super Gelegenheit, so ein bisschen dem Herodes mit einzubeziehen, ihm auch ein bisschen zu zeigen, ja, du hast hier dein Königsamt, du hast auch deine Rechte, du hast hier eine gewisse Macht. Und dann lesen wir tatsächlich, als Jesus dann bei ihm war, dass sie beide Freunde geworden sind. Wow! Da gibt es also zwei Herrscher da, die sind sich beide Feind, da kriselt es mächtig, und dann werden sie Freunde. Was ich mir überlegt habe, ist Folgendes. Dieser Jesus, ein Wanderprediger. ein Nobody. Was hatte Pilatus mit ihm zu tun? Was hatte Herodes mit ihm zu tun? Warum war dieser Konflikt mit Jesus und dieser Prozess mit Jesus so wichtig, dass Jesus hier vor das höchste Gericht in dieser Provinz geschleift wurde? Und dass sich dann die Mächtigen und Gewaltigen in diesem Land miteinander verbünden gegen ihn. Also merkt ihr, hier spielt viel mehr eine Rolle, als was man so sieht. Hier geht es um viel größere Dinge. Hier sind viel größere Mächte am Wirken. Vers 8 steht, als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hatte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, er aber antwortete ihm nichts. Herodes ist nicht an diesem Fall interessiert. Er will hier kein Urteil fällen, erst recht kein gerechtes Urteil fällen. Er wollte nicht Jesus, sondern er wollte seine Zeit totschlagen. Jesus war doch sehr willkommen. Und nun wollte er eine gute Show sehen. Wollte seine Neugierde und Lust befriedigen. Und dann lesen wir, Jesus würdigte ihm keine Antwort. Warum eigentlich? Wenn wir mal die Gespräche im Tempel uns anschauen, die Woche vorher stattfanden, mit den Priestern, mit den Pharisäern, Sadduzäern, das waren doch auch total alberne Fragen. Das waren doch Fragen, wo schon von vornherein klar stand, die machen sich nur ihren Spaß mit Jesus. Die sind gar nicht wirklich an ihm interessiert. Da ist eine Frau, die heiratet 7 Brüder hintereinander, weil die alle wegsterben. Wer wird sie jetzt im Himmel haben? Ist doch eine total alberne Frage, oder? Aber Jesus antwortet. Jesus hat immer geantwortet. Und jetzt hier kommt Herodes, der König. Keine Antwort. Nun, warum antwortet Jesus nicht? Ich denke, zum einen ist es so, dass diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern, mit den Schriftgelehrten, dass das Auseinandersetzung war, wo es nicht nur um irgendwelche albernen Fragen ging, sondern wo es um eine Lehre dahinter ging, um eine Irrlehre in diesem Fall. Und da musste Jesus Stellung beziehen und da ist Jesus dagegen vorgegangen und hat deutlich gemacht, nein, so steht es wirklich in der Bibel. Zum anderen unternimmt Jesus hier keinen Versuch, dem Kreuz zu entgehen. Jesus braucht sich nicht weiter zu verteidigen, was zu sagen war, hat er bereits gesagt. Und er wird auch hier vor Herodes keine Kompromisse eingehen. Sich mit Herodes gutstellen und dann irgendwie dann doch dem Kreuz entgehen können. Nein. Und zum Dritten, Gott hat bereits zu Herodes gesprochen. Und zwar durch Johannes. Sehr deutlich hat Johannes der Täufer dem Herodes seine Sünden gesagt, dass er die Frau seines Bruders zum Beispiel hatte. Und das Interessante war, Herodes hat ihm zugehört. Herodes hat zwar Johannes irgendwann gefangen genommen, es wurde ihm zu bunt, dass er schlecht über ihn redete, aber als er dann in seinem Gefängnis war, ging er immer wieder zu ihm und er hörte ihn gern, schreibt Markus. Und dann steht dort sogar, er hörte sogar an manchen Dingen auf, Johannes den Täufer. Er war offen für die Botschaft. Aber dann ließ er ihn um seines Ansehens willen, um seiner eitlen Ehre willen enthaupten. Und die Reaktion danach muss gewesen sein, dass er sich total gegen die Botschaft des Johannes verstockt hat, verhärtet hat. Und nun eigentlich nur noch Ablenkung suchte. Ja, was soll Jesus einem Menschen sagen, der sich gegen die Botschaft des Johannes verstockt? Was war die Botschaft des Johannes? Es war eine Bußbotschaft. Tut Buße. Und wer seine Sünde nicht erkennen will, wer nicht wirklich sich vor Gott sieht als einer, der mit Schuld beladen ist und nicht das Recht hat, vor ihn zu treten, sondern unter dem Gericht steht, wer das nicht erkennt, der wird die Botschaft der Gnade, die Botschaft des Evangeliums nicht wertachten und auch nicht glauben. Das Evangelium kann nur den aufrichten und heilen, der zuvor vom Gesetz niedergeschlagen und verwundet wurde. Und darum brauchte Jesus dem Herodes hier nichts mehr zu sagen. Alles weitere wäre Perlen vor die Säue. Aber in dem Schweigen zu Herodes spricht Jesus zu uns allen. In diesem Schweigen liegt eine ganz wichtige Botschaft für uns. Wir sollen unsere Sünden und unsere Verhärtung erkennen. Wisst ihr, wenn Gott zu uns spricht und das bedeutet uns nichts mehr, wenn wir in den Gottesdienst gehen und eine Predigt hören und das ist nicht wichtig für uns, wenn wir Bibel lesen und es ist so, als ob wir keine Bibel gelesen hätten und das alles an uns spurlos vorübergeht, das ist ein sehr, sehr schlimmer Zustand. Und darum seid dankbar dafür. Ja, bittet Gott darum, dass er euch immer wieder eure Sünden, eure falschen Wege aufzeigt. Ja, bittet Gott tatsächlich darum, dass er immer wieder das in eurem Leben zerbricht, was nichts taugt. Und wenn das dann geschieht, dann verhärtet euch nicht, sondern dankt Gott, dass er in eurem Leben wirkt, dass er zu euch spricht, damit ihr dann Buße tun könnt, damit ihr Jesus verstehen und auf ihn vertrauen könnt. Aber wenn Dinge in unserem Leben zerbrechen, wenn Türen zugeschlagen werden, wenn wir uns Pläne machen, dann kommt es ganz anders. Dann sollten wir nicht traurig sein und Gott vielleicht noch anklagen und sagen, warum musste das so sein, sondern sollten wir vielleicht mal den Blick darauf richten, ist Gott hier am Wirken, will er mir hier was deutlich machen? Will er mir deutlich machen, dass ich hier auf dem falschen Weg bin, dass das nicht gut ist, dass ich was anderes tun soll, dass das vielleicht sogar sündig ist? Gott ist der Herr in unserem Leben, er führt uns. Und er hat uns gesagt, ich will euch zu meinem Ziel führen, ich will, dass alles euch dienen muss. Herodes freute sich, endlich Jesus zu sehen, aber was war das für eine gehässige und egoistische Freude? Wenn wir unsere Schuld erkennen, wenn wir unsere Verlorenheit sehen, wenn Dinge in unserem Leben zerbrechen, weil wir das Wort Gottes hören, wisst ihr, was dann geschieht? Dann werden wir uns mit wahrer Freude freuen, wenn wir auf Jesus blicken. Und dann wird Jesus uns aufrichten und uns heilen. Jesus schwieg und er ließ sich verspotten und verhöhnen. Und das ist der letzte Punkt, warum er hier schwieg. Er schwieg hier für uns. Welche Liebe hat Jesus zu uns, dass er das alles ertragen hat, um uns zu retten, um uns diese Schuld zu vergeben? Was wir uns hier fragen können, ist noch etwas, wie reagieren eigentlich wir heute, wenn Menschen Christus lästern, wenn Menschen die Königswürde von Jesus lästern? Einerseits sollen wir natürlich Zeugnis geben, wir sollen zu Christus stehen, wir sollen unseren Glauben bekennen, gerade angesichts dessen, dass er verlästert wird, dass wir dann nicht zurückziehen und sagen, ja gut, dann ist es vielleicht besser, die Leute kriegen es gar nicht mit, dass ich eigentlich zu Jesus gehöre. Nein, wir sollen unseren Glauben bekennen. Andererseits, wenn wir ins Gespräch und in Diskussion kommen und wir merken, hier geht es nicht darum, dass der andere wirklich was wissen will über Jesus, hier geht es nur darum, dass er sich lustig machen will über ihn oder über den Glauben. Dann sagt uns Jesus ganz deutlich, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Also uns geht dann auch, ab einem gewissen Punkt, keine Perlen vor die Säue, dann seid ruhig. Da lohnt dann keine Diskussion mehr. Herodes und seine Soldaten, sie verspotteten Jesus. Aber, trotz allem, was lesen wir? Sie verurteilen ihn nicht. Herodes verurteilt Jesus nicht. Und dann kommt Jesus wieder vor Pilatus. Pilatus ruft die Hohepriester und Oberen des Volkes zusammen. Und jetzt macht er nochmal so, Leute, jetzt haben wir es raus. Führt nochmal alles zusammen. Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihn anklagt. Und jetzt nochmal Verweis auf Herodes. Herodes auch nicht. Denn er hat ihn uns zurückgesagt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Nochmal, der Richterspruch lautet, Jesus ist unschuldig. Das wurde nun doppelt von amtlicher Seite bestätigt, festgestellt. Die Verurteilung von Jesus durch die Hohepriester war Unrecht. Aber Pilatus versucht auch noch irgendwie jetzt mit dem Hohen Rat zurechtzukommen und sagt, Leute, ich kann euch ja verstehen. Jesus ist ein Problem für euch. Okay, soweit habe ich das jetzt verstanden. Passt auf. Ich werde ihn jetzt ordentlich schlagen lassen, geißeln lassen und dann lasse ich ihn frei. Können wir uns vielleicht so irgendwie einigen? Aber das Volk und die Oberen, denen reichten das eben schon längst nicht mehr aus. Lieber wollten sie einen echten Terroristen, Barabbas, frei haben als diesen. Und was sollte mit Jesus geschehen? Kreuzige, kreuzige ihn. Kreuzigen war die härteste Hinrichtungsart der damaligen Zeit. Das war tatsächlich die Höchststrafe. Eigentlich wurden nur in Schuld gefallene Sklaven oder Schwerverbrecher, die keine römische Staatsbürgerschaft hatten, gekreuzigt. Wenn du eine römische Staatsbürgerschaft hattest, konntest du eigentlich machen, was du wolltest, aber du wurdest dafür nicht gekreuzigt. Dieser erbarmungswürdige, dieser grausame Tod, dieser Tod sollte keinen Römer treffen. Und deshalb versucht Pilatus jetzt noch ein letztes Mal, die Sache irgendwie zu wenden. Es kann doch nicht sein, dass das Volk diesen unschuldigen, religiösen Spinner kreuzigen und dagegen einen Mörder frei rumlaufen lassen will. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, Vers 22, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient, darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen. Jesus ist unschuldig, das ist sein Richterspruch. Und damit kommen wir zur Verurteilung. Und die Verurteilung ist tatsächlich die Höchststrafe, Kreuzigung. Wir lesen Vers 23, aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde. Und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten, aber Jesus übergab er ihren Willen. Pilatus gab ihren Willen nach. Und ob es ihnen um sein Ansehen, das Ansehen seiner Person ging, ob er Tumulte vermeiden wollte angesichts des anstehenden Passafestes, ob er einfach zu schwach war, dem Willen des Volkes zu widerstehen. Ich kann es vielleicht nicht genau sagen, wenn man an die Parallelstelle guckt, Matthäus 27, da war es irgendwie eine Mischung davon. Da steht, als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, dass er einfach nichts mehr bewirken konnte, sondern das Getümmel immer größer wurde, der drohende Volksaufstand, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu, macht was ihr wollt. Der Gerechte wird verurteilt und der Verbrecher wird freigelassen. Das berühmte römische Gesetz und Recht wird zweifach mit Füßen getreten. Wir fragen uns ja, wer ist jetzt wirklich schuldig an dieser Verurteilung? Zuerst natürlich die Priester und die Schriftgelehrten. Der Hohe Rat, die hier immer wieder Jesus hinterherrennen zu jeder Instanz und immer wieder hart verklagen und das Volk aufwiegen und einfach nicht Ruhe lassen. Dann aber auch Pilatus und Herodes. Sie sind mitverantwortlich. Sie haben ihn nicht verurteilt, aber sie haben ihn dann doch verurteilt, indem sie ihm nicht geholfen haben, indem sie nicht recht gesprochen haben. Und als letztes das Volk. Das Volk, das seinen Tod fordert. Und wisst ihr, was man hier sehen kann? Jesus bringt alle zusammen. Vorher verfeindete Parteien kommen zusammen. Herodes und Pilatus kommen zusammen. Das römische Reich, die Besatzungsmacht und die besetzten Juden, Spinnefeind, kommen zusammen. Das Volk, das einfache Volk und die Reichen, die Oberen, kommen zusammen. Alle werden sich einig, wenn es um Jesus geht. Er ist eine Gefahr für unsere Ordnung. Er will eine Veränderung, die uns nicht passt. Er ist eine Gefahr für unsere Stellung, unsere Macht, unseren Reichtum. Und darum muss er weg und darum soll er gekreuzigt werden. Und hier komme ich zum Schluss. Und der Schluss, der beinhaltet ein dreifaches Aber. Ich möchte mit euch am Ende jetzt nochmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Jesus ist kein Revolutionär, der sich zu einem weltlichen König ausruft. Ja, das ist er nicht. Aber Jesus ist der himmlische König. Jesus ist der König der Könige. Alles, was damals in diesem Gerichtsprozess geschah, Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Alles, was da geschah, geschah nach Gottes Plan. Geschah, um die Verheißung zu erfüllen. Die Fürsten dieser Welt mussten dem himmlischen König dienen. Wir haben es in der Lesung gehört, wie die Gemeinde zusammenkommt und das nochmal Revue passieren lässt. Pilatus und Herodes und die Hohepriester, alle haben sich gegen deinen Gesalbten verschworen. Und dann zitieren sie wieder Psalm 2. Aber dennoch mussten sie dir dienen. Dennoch ist genau das geschehen, was dein Wille war. So viel Macht, so viel Fürsten und Führer. Jeder versuchte, jeden zu manipulieren, zu leiten, zu überreden. Jeder suchte seinen eigenen Vorteil in dieser Sache rauszuschlagen. Einer versuchte sogar, seinen Spaß noch hier zu bekommen. Aber wisst ihr, wenn wir dahinter blicken, hinter diese Fassade, dann sehen wir, Jesus hatte die ganze Zeit die Kontrolle. Er ist der wahre König. Das zweite aber, Jesus ist keine Gefahr für den Reichtum und die Ordnung Roms. Er wird aber dennoch ein Reich gründen, welches das Römische Reich nicht nur revolutionieren, sondern weit, weit überdauern, ja ewig währen wird. Ja, Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber was ist passiert später mit dem Römischen Reich? Das ganze Reich wurde ein christliches Reich. Natürlich nicht in dem Sinne, dass wir sagen würden, die waren alle wiedergeboren. Aber dennoch hatte die Gemeinde, hatte die Botschaft von Jesus, das Werk von Jesus so einen Einfluss, dass das ganze Reich revolutioniert wurde, dass der Kaiser nicht mehr als Gott angebetet wurde. Dass die Götzendiener und die Götzentempel zerstört wurden und verfolgt wurden. Ja, und als das Römische Reich schon lange untergegangen war, existierte das Reich Christi weiter, bis heute. Und das nicht durch Waffengewalt, sondern durch veränderte Herzen. Durch Menschen, deren Schuld vergeben wurde, weil Jesus ihre Schuld auf sich nahm. Und damit kommen wir nochmal zu dieser ungerechten Verurteilung und zu unserem dritten Aber. Ja, sie war ungerecht, die Verurteilung. Aber dennoch musste sie sein, um Gerechtigkeit vor Gott zu erwirken. Nicht Gerechtigkeit vor dem Römischen Reich, aber Gerechtigkeit vor Gott. Jesus wurde tatsächlich nicht für seine Schuld gekreuzigt. Ja, er war schuldlos, aber für unsere Schuld. Jesus ließ sein Königtum verspotten. Er ließ sich wie ein Hofnarr behandeln. Ja, er ließ sich zur Höchststrafe verurteilen. Jesaja schreibt schon 700 Jahre, bevor das geschehen ist, bei allem blieb er stumm und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jesus wurde dort so verspottet, geschlagen und verachtet und zum Tode verurteilt. Warum? Wegen unserer Krankheit, wegen unserer Sünden. Was muss Barabbas damals wohl gedacht haben? Versucht euch mal in Barabbas hineinzuversetzen. Er saß da irgendwo in so einer Kerkerzelle. Vielleicht hat er sogar gehört, wie draußen das ganze Volk schreit, kreuzige, kreuzige ihn. Und was muss er gedacht haben? Das geht mir. Ich bin hier der Unruhestifter. Ich bin der Mörder. Jetzt bin ich dran. Und tatsächlich, auf einmal kommen Soldaten runter. Der hört den Schlüssel drehen. Sie holen ihn raus. Und Barabbas macht sich bereit, die Strafe für seine Verbrechen zu empfangen. Und dann kommt Jesus und nimmt wörtlich sein Kreuz auf sich. Und Barabbas ist frei. Barabbas heißt übersetzt Sohn des Vaters. Was für ein Tausch. Der wahre Sohn des Vaters im Himmel trägt sein Kreuz, übernimmt seine Strafe. Wörtlich. Und dieser Tausch, der damals geschah, dass der Schuldlose, der Gerechte verurteilt wurde und der Ungerechte freikam, dieser Tausch ist nicht nur ein Bild dafür, dass Sünde alles verdreht, total verdreht, sondern es ist vor allen Dingen ein Bild dafür, dass Jesus für Sünder starb. Wir sind Sünder. Jeder von uns. Jeder von uns häuft täglich neue Sünden an. Und wisst ihr, was das im Klartext bedeutet? Im Lichte dieses Textes. Es bedeutet, dass auch wir sehr oft die Königsherrschaft Jesu nicht anerkennen. Dass auch wir unser Spiel mit dieser Königsherrschaft treiben. In einem Moment beten wir Jesus an und bekennen unsere Dankbarkeit und unsere Liebe zu ihm. Und in einem anderen Moment lieben wir die Welt und die Sünde mehr als ihn. Sonntagmorgen feiern wir Gottesdienst, natürlich zur Ehre Gottes. Montagmorgen betreiben wir unsere Karriere zu unserer eigenen Ehre. Wie oft ist unser Herz zweigeteilt? Ja, wie oft sind wir hin und her geworfen, anstatt treu Jesus nachzufolgen und ihn zu bekennen? Und wenn wir dann auf uns blicken und auf unseren Werdegang und auf unsere Sünden, dann könnten wir jegliche Hoffnung verlieren. Aber wisst ihr was? Wir haben uns Hoffnung nicht in uns. Christus ist unsere Hoffnung. Wir haben die Rettung nicht in uns. Christus ist unser Retter. Und wir müssen nicht für unsere Schuld sterben, die ewige Verdammnis erleiden, sondern Christus hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz. Und darum feiern wir heute Ewigkeitssonntag und nicht, wie es der Volksbund sagt, Totensonntag. Dass alles vorbei ist mit dem Tod, ja, dass sogar ewiges Gericht kommt, sondern Ewigkeitssonntag. Wir haben ewiges Leben, wir sind Kinder Gottes. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Lasst uns als Antwort darauf